Stell dir mal vor, du packst deine Koffer, es geht in den Urlaub, an die niederländische Nordsee. Dein einziges Ziel ist, einfach absolut gar nichts zu tun.
Einfach mal den Stecker ziehen.
Genau. Keine E-Mails, keine Synthesizer, keine Kunst. Du willst einfach nur aufs graue Wasser starren und, naja, den Kopf frei bekommen.
Was ja heutzutage schon fast ein Luxus ist, oder?
Absolut. Und doch, genau in dem Moment, in dem du versuchst, deiner eigenen Kreativität quasi zu entkommen, löst du völlig unabsichtlich die explosivste kreative Phase deines Lebens aus.
Wahnsinn!
Ja, eine Phase, in der du in nur 5 Tagen, also wirklich 5 Tage, 12 komplette musikalische Tracks erschaffst.
Das ist wirklich extrem. Und genau dieses Paradoxon steht ja im Zentrum von dem brandneuen Album, über das wir heute sprechen.
Richtig. Intercelestial von Record of Tides. Willkommen zu dieser neuen Tiefenanalyse. Schön, dass du uns heute zuhörst. Wir haben heute den 30. März 2026.
Ein ganz besonderer Tag für dieses Projekt.
Ja, denn genau heute erblickt dieses Album endlich das Licht der Welt. Und um wirklich zu verstehen, was da passiert ist, haben wir einen ziemlich vielschichtigen Stapel an Quellen vor uns liegen.
Oh ja, da ist einiges zusammengekommen.
Wir haben persönliche Tourtagebücher, Blog-Einträge des Künstlers, Pressemitteilungen von diesem bulgarischen Label Marokka und eine extrem poetische Kritik von so einem französischen Blog Nocovision.
Die ist wirklich sehr besonders geschrieben, ja.
Also, schauen wir uns mal an, was da eigentlich unter der Oberfläche dieses Werks brodelt. Okay. Lass uns das mal entpacken. Wer oder was genau ist eigentlich Record of Tides?
Also das ist ein Fall, der unsere ganzen Annahmen darüber, wie Inspiration überhaupt funktioniert, ziemlich auf den Kopf stellt. Hinter dem Namen steckt der deutsche Künstler Sven Pjaida. Und er ist eben nicht nur Musiker, er ist ein multidisziplinärer Medienkünstler, der ist schon seit 2,5 Jahrzehnten aktiv.
Das ist eine ewige Zeit in der Branche.
Und er macht ja viel mit CGI. Richtig.
Genau. Er baut digitale CGI-Welten, also computergenerierte Bilder und Landschaften am Rechner.
Und wenn man sich Intercelestial anhört, dann...
Dann merkt man das total, oder? Ich hatte beim Hören echt das Gefühl, er überträgt dieses visuelle Prinzip exakt auf seine Musik.
Ja, hundertprozentig. Er schreibt keine, sagen wir mal, klassischen Pop-Melodien. Er verhält sich wirklich eher wie ein 3D-Designer.
Also er legt klangliche Texturen so übereinander, baut Rhythmen auf wie so architektonische Strukturen, oder?
Exakt. Techno, Post-Hip-Hop, Avantgarde, das verschmilzt bei ihm. In den Quellen wird das ja oft als Post-Genre bezeichnet.
Post-Genre, ja, das trifft es gut. Bei CGI geht es ja oft darum, aus dem Nichts durch so das Schichten von Polygonen eine immersive Welt zu erschaffen.
Und genau das macht Pjaida mit Audio-Samples. Er nimmt so das Grundgerüst von elektronischer Tanzmusik, entzieht ihm aber völlig diese vorhersehbare Struktur.
Und ersetzt sie durch diese irre atmosphärische Dichte.
Ja, genau. Intercelestial ist übrigens, das muss man auch erwähnen, das 10. Album seiner sogenannten Purchases-Serie.
Ah, okay.
Und es ist der direkte Nachfolger von seinem 2025er Album On a Spectrum. Und hier kommt eben jetzt die Nordsee ins Spiel.
Stimmt, weil diese atmosphärische Dichte, von der wir da sprechen, die war ja ursprünglich überhaupt nicht geplant. Im Gegenteil, er war im Sommer 2025 in diesem besagten Urlaub.
Genau. Am Strand spazieren gehen.
Er hörte zur Entspannung Alben von deutschen Elektronikerkünstlern. Und wollte eigentlich nur, naja, höchstens so ein paar vereinzelte Tracks für den Herbst vorbereiten.
Er hat also definitiv nicht nach dem großen Wurf gesucht.
Nein, überhaupt nicht. Aber dann kam er zurück ins Studio und produzierte in einem regelrechten Rausch diese 12 Tracks in 5 Tagen.
Das ist wirklich unvorstellbar.
Da muss ich jetzt aus Hörerperspektive echt mal kritisch reingrätschen. 5 Tage für ein ganzes Album? Das klingt für mich fast nach Akkordarbeit.
Verstehe ich.
Leidet da nicht zwangsläufig die Tiefe? Oder entsteht gerade durch diese absurde Geschwindigkeit so eine bestimmte Qualität, die man mit monatelangem Feinschliff kaputt machen würde?
Es ist definitiv Letzteres. Und das lässt sich tatsächlich neurologisch und psychologisch total gut erklären.
Okay, schieß los.
Wenn ein Künstler monatelang an einem Track sitzt, dann schaltet sich im Gehirn das sogenannte Default Mode Network ein.
Das ist dieser innere Kritiker, oder?
Exakt. Das ist der Bereich für Selbstreflexion. Man fängt an zu zweifeln. Passt das ins Genre? Ist der Bass zu laut? Was sagt das Label dazu?
Ah, okay. Und durch diese extreme Verknappung auf 5 Tage?
Hat er diesen Kritiker quasi komplett stumm geschaltet. Er war in einem reinen Flow-Zustand. Sein Gehirn hat völlig intuitiv Entscheidungen getroffen.
Basierend auf seinen 25 Jahren Erfahrung natürlich.
Ja, logisch. Er selbst beschreibt diesen Prozess in seinem Tagebuch ja auch als eine Art kreativen Unfall. Er fing einfach an, aus reiner Experimentierfreude Samples zu sammeln.
Er verknüpfte Techno-Grooves mit seinem Post-Hip-Hop-Universum und hat sich einfach treiben lassen.
Genau, von der Eigendynamik der Klänge.
Er bringt das in seinen Texten auch wunderbar auf den Punkt, finde ich. Er setzt sich da extrem kritisch mit unserer heutigen Arbeitskultur auseinander.
Oh ja, und mit unserer Konsumkultur. Dieses endlose Doomscrolling auf Social Media.
Ja, diese ständige Gier nach Klicks. Und die Erwartungshaltung des Publikums. Seine Schlussfolgerung ist ja echt radikal.
Dass man wahre künstlerische Freiheit nur erreicht, wenn einem Profite und Follower völlig egal sind.
Genau. Er zitiert da sogar Thomas Bangalter, der ja Daft Punk verlassen hat, mit einem Satz, der echt nachklingt. Er sagt, das Letzte, was ich sein will, ist ein Roboter.
Wahnsinniges Zitat. Und dieser Satz ist ja quasi der Schlüssel zu seiner gesamten Methodik.
Wie meinst du das genau?
Naja, Peria entzieht sich ganz bewusst dieser algorithmischen Maschinerie. Er weiß ganz genau, dass er mit seinen technischen Fähigkeiten extrem polierte kommerzielle Musik machen könnte.
Er nennt das ja selbst die Tröstung des Potenzials, richtig?
Ja, genau. Das Wissen, dass man es könnte, wenn man denn wollte. Aber er entscheidet sich ganz aktiv dagegen. Diese Verweigerungshaltung schützt seine Autonomie.
Was uns hier zu einem echt faszinierenden Spannungsfeld bringt. Wir haben also diese Musik, die im Alleingang isoliert am Rechner entstanden ist.
Mhm.
Elektronische Musik verleitet ja eh oft dazu, dass Produzenten als so einsame Wölfe im Schlafzimmer versauern. Man braucht ja heute keine Band mehr.
Stimmt, ein Laptop reicht völlig.
Aber seine Arbeitsrealität sieht komplett anders aus. Obwohl das Album Interstellar heißt, also kosmisch zwischen den Sternen, ist es extrem lokal verwurzelt. Im Ruhrgebiet.
Ja, was hier wirklich faszinierend ist, ist, dass wir in den Quellen permanent von seinem Netzwerk lesen. Diesem Electric Café Ruhr-Kollektiv.
Er sucht also ganz gezielt diesen analogen Gegenpol.
Ganz genau.
Das ist so spannend. Sein langjähriger Freund Michael Schreiber, der das Projekt Primal Scapes betreibt, der hat das Album gemastert.
Und er hat ja auch visuelles Material für das Artwork beigesteuert, oder?
Ja, dieses extrem raue, getragene Rautendesign. Und dann ist da noch der Track Brother Love. Das ist ein direktes musikalisches Feature mit Mario Mayendrisch.
Die man auch als IG75 kennt.
Richtig. Die treten zusammen auf, die jammen, die hängen in Mülheim an der Ruhr ab. Aber warum, frage ich mich da, warum klammert sich jemand, der digitale CGI-Welten baut, so extrem an diese sehr lokale Szene?
Weil digitale Werkzeuge, so mächtig sie auch sein mögen, immer eine inhärente Entfremdung mit sich bringen.
Okay, das musst du genauer erklären.
Piveda nutzt Technologie als Handwerkszeug, aber er weiß, dass ein digitaler Ordner voller Samples keine menschliche Wärme generiert.
Das ist ein guter Punkt.
Wenn wir den ganzen Tag auf Bildschirme starren und virtuelle Identitäten pflegen, dann fragmentiert unser soziales Erleben einfach. Und seine Antwort darauf ist eben physische Präsenz.
Michael Schreiber und Mario Mayendrich sind also nicht einfach E-Mail-Adressen, an die er Dateien schickt.
Nein, es sind echte Menschen, mit denen er einen physischen Raum teilt. Diese lokale Verwurzelung erdet diese abstrakten Klänge von Intercelestial total.
Es verleiht dieser künstlichen Musik so einen menschlichen Herzschlag.
Sehr schön gesagt, ja.
Okay, aber wenn diese lokale Verwurzelung so wichtig ist, dann wirft das für mich die allergrößte Frage bei dieser Veröffentlichung auf.
Ich ahne, worauf du hinaus willst.
Wenn man so ein intimes Projekt im Ruhrgebiet schmiedet, wäre der logische nächste Schritt doch, das Ganze über ein eigenes, lokales Label rauszubringen?
Vor allem, weil er ja sein eigenes Label hat, Zeni Music.
Wo Petrov und dessen Label Mahorka über 2000 Kilometer entfernt in Bulgarien. Wie passt das zusammen?
Das zeigt einfach, dass Piaida trotz dieser lokalen Erdung schon die internationale Reichweite sucht. Aber eben strikt zu seinen eigenen Bedingungen.
Und die Dynamik zwischen ihm und Ivo Petrov ist ja auch extrem aufschlussreich.
Oh ja, Piaida wollte Petrov im Frühjahr 2025 eigentlich nur eine Compilation anbieten. Einfach so eine lose Sammlung älterer Tracks.
Und Petrov sagt einfach, nein.
Genau. Er lehnt diese Compilation ab und verlangt völlig neues Material von ihm.
Was eigentlich ein unfassbar brillanter Schachzug von Petrov war, wenn man mal darüber nachdenkt.
Total. Ohne diesen sanften, aber sehr bestimmten Druck von außen wäre Pjaida nach seinem Nordseeurlaub vielleicht nie mit dieser Intensität ins Studio gegangen.
Petrov war also der kreative Katalysator.
Exakt. Pjaida fungierte als der nötige Widerstand. Daran konnte sich Pjaidas Kreativität reiben. Und Mahorka bietet ihm da eine Plattform, die exakt seine Werte teilt.
Da geht es eben nicht um schnelle Klicks,
sondern um sorgfältig kuratierte Veröffentlichungen.
Ja, und das wird bei diesem Release auf eine Weise deutlich, die radikaler kaum sein könnte.
Hier wird es jetzt wirklich interessant.
Du spielst auf die physische Veröffentlichung an, oder? Das Album erscheint ja heute digital auf Bandcamp und archive.org. Das ist ja Standard.
Aber es gibt eben auch eine physische Version. Und zwar keine Schallplatte, keine CD.
Sondern?
Eine echte analoge Musikkassette.
Limitiert auf 50 Stück. Wahnsinn. Und da muss ich kurz diese Anekdote aus Pia Bleikers Blog teilen, weil mich die wirklich zum Lachen gebracht hat.
Oh, bitte, ja.
Er schreibt, dass er das letzte Mal im Jahr 2002 eine Kassette aufgenommen hat, damals für so eine Band namens Shaved Space Monkey.
Großartiger Name.
Und der einzige Grund dafür war, dass er sich für seinen alten Ford Fusion einfach keinen CD-Player leisten konnte. Das Kassettendeck war pure Notwendigkeit.
Das ist so eine großartige Rückblende. Und sie zeigt ja auch super, wie sich die Bedeutung von so einem Medium wandeln kann.
Damals ein billiger Kompromiss, heute ein vollbewusstes künstlerisches Statement.
Aber die Ironie geht ja sogar noch weiter.
Stimmt, er wollte sich diese neuen Test-Tapes von Mahorka auf seinen alten Sony Walkman anhören, den er irgendwo aus dem Schrank gekramt hat.
In dem festen Glauben, dass diese analogen Geräte für die Ewigkeit gebaut sind. Nicht so wie unsere Smartphones heute.
Und dann? Der Walkman ist komplett hinüber. Funktioniert einfach gar nicht mehr.
Zeigt das nicht irgendwie, dass diese romantisierte analoge Beständigkeit am Ende auch nur eine absolute Illusion ist?
Ja, das ist der springende Punkt. Pjaida unterliegt da keiner Illusion. Analoge Technik ist nicht perfekt oder unsterblich. Aber
sie hat eine Eigenschaft, die digitalen Dateien komplett fehlt. Sie fordert physische Interaktion.
Genau. Eine Kassette zwingt dich als Hörer, dich dem Medium zu unterwerfen. Du kannst nicht mit einem Wisch zum nächsten Track skippen.
Wenn dir die ersten 10 Sekunden nicht gefallen, musst du trotzdem dranbleiben. Oder du spulst mühsam vor.
Du musst das Band einlegen, Play drücken und die Entscheidung treffen, wirklich zuzuhören.
Und bei einer Limitierung auf 50 Stück wird die Musik wieder zu einem echten, wertvollen Artefakt. Es ist ein bewusster Akt des Zuhörens.
Zuhören und kommunizieren. Und diese Kommunikation über 2000 Kilometer Distanz nach Bulgarien, die lief ja alles andere als reibungslos ab.
Zumindest auf einer unterbewussten Ebene.
Ja, Pjaida teilt in seinen Aufzeichnungen einen völlig bizarren Traum. Stell dir vor, du träumst, du bist zurück in der alten Wohnung deiner Eltern in Gelsenkirchen.
Okay, das ist schon mal seltsam.
Es klingelt an der Tür und plötzlich steht Ivo Petrov vor ihm, der Labelboss aus Bulgarien.
Der angeblich 10 Stunden mit dem Auto gefahren ist, nur um diese Kassetten persönlich abzuliefern?
Ja, aber in dem Traum sehen diese Kassetten schrecklich aus. Das Design ist völlig ruiniert. Pjaida ist im Traum total fassungslos und fragt ihn, bist du jetzt echt den ganzen Weg hochgefahren, nur um mir diese schlechten Tapes zu bringen?
Wenn wir da mal tiefenpsychologisch herangehen an diesen Traum, dann offenbart sich hier echt die ganze Tragik unserer modernen, rein digitalen Arbeitswelt.
Wie meinst du das? Wir arbeiten doch heute alle permanent remote über Bildschirme zusammen. Das ist doch normal.
Richtig, wir tun es. Aber unser Gehirn hat sich evolutionär nicht an Zoom-Calls oder endlose E-Mail-Threads angepasst.
Ah, okay.
Wenn wir kollaborieren, dann verlässt sich unser Unterbewusstsein auf physische Mikroausdrücke. Körpersprache, Blicke, das gemeinsame Atmen im selben Raum. Das alles baut doch Vertrauen auf.
Und Pjaida übergibt sein extrem persönliches Lebenswerk an einen Bildschirm in Bulgarien.
Exakt. Er lobt Petrov im wachen Zustand ja in den höchsten Tönen. Er nennt ihn einen echten Profi und Freund.
Petrov hat ja sogar von sich aus noch feine Konturen um dieses raue Schriftdesign gelegt, damit man es besser lesen kann. Die Zusammenarbeit ist real, also fantastisch.
Aber dem Unterbewusstsein fehlt eben der physische Beweis für dieses Vertrauen. Es entsteht eine massive Dissonanz.
Das ist unglaublich spannend. Das Gehirn versucht also nachts, diese fehlende physische Realität irgendwie zu kompensieren.
Genau. Es inszeniert ein Treffen in der vertrautesten, sichersten Umgebung, die er kennt.
Seinem Elternhaus in Gelsenkirchen. Und die Angst vor diesem Kontrollverlust über seine eigene Kunst, die manifestiert sich in diesen hässlichen, ruinierten Kassetten.
Das ist eben nicht nur ein witziger Traum, das ist eigentlich eine brillante Parabel über die Isolation von Remote Work.
Piada schreibt in seinem Blog ja auch selbst über diese Frustration, sich nicht von Angesicht zu Angesicht austauschen zu können.
Technologie kann Daten in Millisekunden über Kontinente schießen, aber sie kann die menschliche Sehnsucht nach echter, greifbarer Präsenz halt nicht simulieren.
Wenn wir schon bei greifbarer Präsenz sind, Musik existiert ja eigentlich erst richtig, wenn sie auf die Ohren eines echten Publikums trifft.
Ja, und hier hat Piaida einen ziemlich cleveren Weg gewählt, um die klanglichen Texturen von Intercelestial quasi einem Stresstest zu unterziehen.
Er hat also keine klassische Hochglanz-PA-Kampagne fahren.
Nein, er ist den komplett umgekehrten Weg gegangen. Er hat das Material heimlich live im Feld getestet.
Und zwar schon am 22. November 2025, also fast ein halbes Jahr vor dem heutigen Release.
Genau, da trat er beim Novembertronica Festival im Uinuya in Müllheim an der Ruhr auf. Ein kleines, intimes Event, kuratiert von Alex Kupsch.
Und da spielt er dann Live-Versionen von den brandneuen Tracks?
Ja, Tracks wie Nice Try, Super Dusk, Kitchen Spam und The Beach Crate.
Was total Sinn macht, wenn man bedenkt, wie sein Sound funktioniert. Wenn du am Rechner so komplexe Frequenzen übereinander schicktest, weißt du ja nie, wie das Luft in einem echten Raum bewegt.
Du musst einfach sehen, wie echte Körper auf diese dichten Texturen reagieren.
Richtig. Und parallel zum heutigen Release steuert er auch die visuelle Ebene selbst. Es gibt da auf YouTube Musikvideos zu Nice Try und Filets.
Die hat er komplett in Eigenregie gedreht. Das audiovisuelle Gesamtkunstwerk bleibt also voll in seiner Hand.
Und wenn wir uns ansehen, wie dieses Gesamtkunstwerk von den Kritikern aufgenommen wird, seine Vision geht da echt voll auf.
Die Rezeption ist absolut bemerkenswert.
Ich habe hier diese Rezension von Thierry Massard auf dem Blog NocoVision. Massard hat eine fast schon philosophische Herangehensweise.
Er fragt sich da, ob das Album eine Art Genese ist, eine Schöpfungsgeschichte.
Und er antwortet sich selbst, ja, eine jener Kosmogonien, die zwischen Gischt und Asphalt entstehen könnten. Was für ein Wahnsinnssatz, oder?
Das ist eigentlich die perfekte Metapher für Pjaudas Arbeitsweise.
Die Gischt als die organische, unkontrollierbare Inspiration der Nordsee.
Und der Asphalt steht dann für das harte, urbane und rhythmische Fundament des Ruhrgebiets. Diese Extreme kollidieren da einfach.
Massa geht ja noch weiter. Er schreibt, dass Record of Tides sich weigert, sich den zerstörerischen Genres zu unterwerfen. Die Musik fordert dich auf, zu akzeptieren, den Kompass zu verlieren.
Und Rodrigo Passananti drückt das in einer anderen Quelle ähnlich aus. Er nennt es ein reichhaltig, immersives, klangliches Universum, das den Wahrnehmungshorizont des Zuhörers erweitert.
Was mich an Massards Analyse aber am meisten fasziniert, ist seine Beobachtung zur Zeitlichkeit. Er schreibt, das Album konzentriere sich einzig auf das Danach, auf das Morgen.
Auf den Tag, an dem wir jede Form von Nostalgie verabscheuen werden. Und wenn man das weiterdenkt, ist das ein brillanter, konzeptioneller Widerspruch.
Zu der Kassette, meinst du?
Ja, ein Album auf Magnetbandkassette rauszubringen, das ist doch eigentlich der absolute Inbegriff von Nostalgie und Retromania.
Wir baden doch heutzutage förmlich in den 80er Jahren.
Formell ja, aber inhaltlich eben nicht. Viele Künstler nutzen alte Medien heute, um auch musikalisch nach Vergangenheit zu klingen.
Sie imitieren alte Synthesizer für so ein wohliges Retro-Gefühl.
Aber Pierpaolo Dada macht das Gegenteil. Er nutzt die Kassette lediglich als physischen Anker. Als ein Objekt der Verlangsamung in einer komplett hektischen Welt.
Aber die Musik, die da drauf ist, die schaut unerbittlich nach vorne.
Es ist Postgenre, es ist eine Abkehr von der Nostalgie. Die Kassette ist hier absolut kein sentimentales Gimmick. Sie ist ein Schutzschild gegen den algorithmischen Konsum.
Das ist eine fantastische Perspektive. Er zwingt quasi ein Zukunftsdesign in eine Hülle der Vergangenheit, um uns in der Gegenwart zum echten Zuhören zu zwingen.
Ganz genau.
Was bedeutet all das also für dich, der uns gerade durch die Kopfhörer lauscht? Wenn wir die ganzen Puzzleteile dieser tiefen Analyse zusammensetzen, dann sehen wir, Intercelestial ist weit mehr als nur noch so eine Ansammlung von Audiodateien.
Die sonst einfach in den unendlichen Weiten von Spotify verschwinden würden.
Es ist der Beweis, dass Kunst selbst im Zeitalter der Informationsüberflutung und der KI zutiefst menschlich bleiben kann.
Dass man sich Algorithmen verweigern kann.
Und dass man lokale Wurzeln mit internationaler Zusammenarbeit verbinden kann. Und vor allem, dass aus dem Versuch, mal gar nichts zu tun, die größte Schaffenskraft explodieren kann.
Piada fand seinen Rhythmus erst wieder, als er aufhörte, ihn krampfhaft zu suchen. Und das wirft am Ende eine essentielle Frage für dich auf.
Welche meinst du?
In einer Welt, die uns täglich einredet, wir müssten ständig optimieren, netzwerken und performen, welches unentdeckte Projekt schlummert eigentlich in dir?
Ein Projekt, das nur darauf wartet, dass du dir erlaubst, den Stecker zu ziehen.
Ja, alle Erwartungen zu vergessen und einfach mal dem Zufall das Steuer zu überlassen.
Ein Gedanke, den du in Ruhe wirken lassen solltest. Vielleicht bei einem Spaziergang, bei dem du versuchst, dir diese Kollision von Gischt und Asphalt mal klanglich vorzustellen.
Ich hoffe, wir konnten dir das Album ein bisschen näher bringen.
Ja, wir hoffen, diese Tiefenanalyse hat dir neue Perspektiven eröffnet und vielleicht deinen eigenen inneren Kompass ein wenig durcheinander gebracht.
Tauch unbedingt selbst in das Album ab.
Genau. Egal ob digital oder, wenn du riesiges Glück hast, auf einer dieser 50 Kassetten aus Bulgarien. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut und bleib neugierig.